온다.
비 온다.
온다.
비 온다.
온다.
비 온다.
스티븐 아우스 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hola todos y todas zum aktuellen On der Info. Diesmal haben wir uns erstaunlich viel mit Vergangenem beschäftigt, das allerdings auf die eine oder ganz andere Art sehr aktuell ist. Vor einem Monat starb die uruguayische Guerillera Yessim Maki, die mit ihrer kämpferischen, unabhängigen Art auch heute noch ein Vorbild für viele sein könnte, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollte. In Venezuela jährte sich am 27. Februar der Caracazo. Ein Aufstand der Unterschicht in Caracas, der von der Armee blutig niedergeschlagen wurde. Wir haben uns mit den Hintergründen beschäftigt. Mit der Bedeutung oder vielmehr aktuellen Bedeutungslosigkeit der angestrebten Landreform in Brasilien beschäftigt sich unser dritter Beitrag. Und vor allem damit, was dies für die Situation der Kleinbauern heißt. Deutsche Freiwillige in sogenannten Entwicklungsländern. Belastung oder Mehrwert? Darüber bzw. über ein Jahr Freiwilligendienst weltweit diskutierten Partnerorganisationen aus dem Süden auf einer Veranstaltung der Stiftung Nord-Süd-Brücken in Berlin. Wir haben das Wichtigste für euch zusammengefasst. Die Musik kommt heute von einer guten Freundin aus Buenos Aires, der Königin des Rock'n'Roll und ihrer Band Los Colmillos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Die uruguayische Guerillera, Feministin und Medienaktivistin Yessim Maki ist gestorben. Sie erlag Anfang Februar im Alter von 62 Jahren in Montevideo einem Krebsleiden. Yessim Maki war eine starke Frau mit einem ungewöhnlichen und bewegten Leben, die die andere Geschichte der Guerilla-Organisation Tupamaros verkörpert. Die Geschichte der Frauen, die kaum erzählt wird und mit der sozusagen kein Staat zu machen ist. In den 60er Jahren schließt sich Yessim Maki der MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, an, um für eine sozialistische Revolution in Uruguay zu kämpfen.
Plantear a través de él un canje de todos los presos y presas políticas nuestras, ¿no? En las cárceles.
1969 wird sie das erste Mal verhaftet. Am 8. März 1970, dem Internationalen Tag der Frau, gelingt ihr mit 12 weiteren Tupamaras während eines Gottesdienstes die Flucht aus der Gefängniskapelle. Vater unser, erlöse uns von unseren Feinden, überschreibt die Tupamara-Genossin Graciela Jorge ironisch ein Kapitel ihres Buches. 1972 wird Yessim Maki erneut als Leitungsmitglied der MLN verhaftet und gefoltert. Während der gesamten uruguayischen Militärdiktatur von 1973 bis 1984 wird sie zunächst in verschiedenen Militärkasernen und dann im Frauengefängnis Punta de Rieles gefangen gehalten. Die Bedingungen in diesem Gefängnis waren äußerst hart. Das Regime verzieh es den Frauen nie, dass sie sich aufgelehnt hatten und aus ihrer traditionellen Rolle ausgebrochen waren.
El golpe de Estado abrió el gran y prolongado encierro para cientos de mujeres opositoras. A partir de ese momento, la cárcel creció y se transformó en sitio militarizado.
Die Erfahrung der Solidarität unter den Frauen, von denen Yessim Maki später oft erzählt, ist das Ergebnis eines langen und harten Kampfes. Anders als die Männer setzen die Frauen im Gefängnis eine horizontale Organisation durch und heben die Trennung nach politischen Organisationen weitgehend auf. Im Zentrum steht der gemeinsame Kampf gegen das Knastregime. Wir kämpften um jede Genossin, gaben keine auf. Und so sind wir immer ein großes Kollektiv geblieben. Am 1. März 1985 tritt schließlich eine neu gewählte Zivilregierung ihr Amt an. Begleitet wird dieses Ereignis von der größten Demonstration, die Uruguay bis dahin erlebt hatte. Die Freiheit der Gefangenen ist nun das oberste Ziel.
El 14 de marzo de 1985 fueron liberadas las últimas presas políticas.
Am 14. März kommen schließlich die letzten Gefangenen frei. Unter ihnen auch Yessim Maki. Sie werden von Hunderttausenden begeistert empfangen. Nach ihrer Haftentlassung engagiert sich Jessie Maki in verschiedenen sozialen und politischen Projekten. Sie widmet sich dem Aufbau linker Medien, wie der von ihr mitgegründeten Presseagentur Komusur. Vor allem die sozialen Kämpfe und Probleme der Frauen liegen ihr am Herzen. In der MLN versucht sie, eine Frauenkommission zu etablieren und zu stärken. Es geht ihr um die Organisierung eines feministischen Raums, in dem die Diskriminierung der lohnarbeitenden Frau, der Sexismus, die Gewalt in der Familie und das Recht auf Abtreibung thematisiert werden können. Obwohl Jessie Maki dem bewaffneten Kampf den Rücken kehrte, hat sie dessen historische Berechtigung immer verteidigt. Jedoch war sie nie für seine Verklärung zu haben. Sie betonte den Widerspruch zwischen der Legende, dem Mythos und dem eigenen Ich mit seinen Stärken und Schwächen und kritisierte damit den sozialen Druck, der dich auffordert, deine eigene Legende zu sein. Es gab zwei Venezuelas, das der Armen und das der Ober- und Mittelschicht. Zwischen diesen zwei Welten gibt es traditionell kein Verständnis und keinen Dialog. Mit Chavez' Wahlsieg haben die Armen zum ersten Mal überhaupt einen Teil der Macht für sich erobert. Dadurch ist vor allem die Oberschicht zum ersten Mal gezwungen, sich mit den bislang Ausgeschlossenen auseinanderzusetzen. Aber sie akzeptiert sie nicht an der Macht. Sie hält Chavez' ersten Wahlsieg für einen Unfall der Geschichte und alle weiteren für Betrug.
Beschreibt Margarita López Maya, Politologin an der Universidad Central de Venezuela, die Verfasstheit ihres Landes. Chávez' Wahlsieg von 1999 hat eine Vorgeschichte, ein Massaker, das sich am 27. Februar zum 20. Male jährte. Caracas, Venezuela, 1989. 6 Millionen Menschen sollen hier leben. Wie viel genau, das weiß niemand. Denn der Großteil der Bevölkerung lebt nicht in den 15 Stockwerke hohen Apartmentblocks im Tal, sondern in den Barrios auf den Hügeln oberhalb. Die Häuser sind bisweilen abenteuerliche Eigenkompositionen aus grauen Betonpfeilern, roten Ziegelsteinen und Wellblech, durch die sich zunächst schlaglochübersäte Asphaltstraßen, weiter oben nur noch Erdpisten ziehen.
Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert eines großen Versprechens. Der Ölreichtum sollte dazu verwendet werden, die soziale Ausgrenzung zu überwinden. Die sozialdemokratische Acción Democrática und die christsoziale COPI begründeten die Demokratie mit dem Vorsatz, einen kapitalistischen Wohlfahrtsstaat zu errichten. So etwas wie in Deutschland die soziale Marktwirtschaft. Die beschleunigte Modernisierung in den 60er und 70er Jahren beruhend auf den Öleinkünften schien in Venezuela auch in diese Richtung zu führen. Wir hatten die vielleicht besten öffentlichen Schulen ganz Lateinamerikas, ein weitreichendes öffentliches Gesundheitswesen und umfangreiche Wohnungsbauprogramme. Es gab die Hoffnung, dass diese Entwicklung sich fortsetzen und immer breitere Bevölkerungskreise erreichen würde.
Así despedía Rafael Caldera su mandato para dar paso a Carlos Andrés Pérez, quien iniciaba su período presidencial el 12 de marzo de 1973.
Eine stabile Demokratie, zwei Parteien, die sich brav an der Macht abwechseln, ein großer Gewerkschaftsbund CTW, der für anständige Löhne auf den Förderanlagen, in den Raffinerien und im öffentlichen Dienst sorgt. 1973 explodiert in Europa der Ölpreis, in Venezuela explodiert der Wohlstand. Die Mittelschicht leistet sich Shoppingtours nach Houston oder Miami, man reist nach Europa und lässt seine Kinder in Harvard, an der Sorbonne oder in Cambridge studieren. Straßenkreuzer aus Detroit dröhnen über neue Straßen. Und während Europa unter obszönen Benzinpreisen ächzt, füllt man in Caracas einen Tank für $2 und tut dies heute noch. Die Großgrundbesitzer, denen fast alles Land gehört, haben die Lust verloren, ihr Land zu bestellen zu lassen. Gibt es doch Delikatessen und Fertiggerichte aus der ersten Welt. Das Geld fließt ohne großes Zutun. Manch einer mag sich da einige Millionen abzweigen. Aber wen juckt das? Es kommt ja immer genug nach.
Die Armen hatten bis in die 70er Jahre hinein darauf gehofft, ebenfalls in die Mittelschicht vorstoßen zu können. Aber Ende der 70er Jahre und vor allem in den 80er Jahren sank der Ölpreis abrupt. Und die Öleinnahmen reichten plötzlich nicht mehr, die Wirtschaft weiterzuentwickeln. Die internationale Schuldenkrise ging auch an Venezuela nicht vorüber. Vor allem deswegen, weil sich viele in Venezuela nicht den neuen Gegebenheiten anpassen und auf den gewohnten Luxus nicht verzichten wollten. Dieser Luxus war größtenteils importiert. Und so war Venezuela schon 1983 annähernd zahlungsunfähig. Seit dieser Zeit gelang es nicht mehr, die Wirtschaft wieder zu erholen. Statt die soziale Ausgrenzung zu überwinden, verarmte das Land und das öffentliche Bildungs- und Gesundheitssystem verfiel.
Auf die Hügel oberhalb der Hauptstadt haben es Wohlstand, Demokratie und westlicher Lebensstil nicht geschafft. Hier ist Venezuela verelendet. Die Abwertung der Währung lässt auch Teile der Mittelschicht verarmen. 1989 kommen die Hügel herab, wie sich das reiche Caracas auch heute noch mit Schrecken erinnert. Kein Erdrutsch nach den hier typischen tropischen Unwettern. Es sind die Armen, die die Straßen der Hauptstadt besetzen und sich aus Supermärkten, Kleidergeschäften und Hi-Fi-Läden das nehmen, was ihnen versprochen worden war, nur ohne zu bezahlen.
...1989 war der Wendepunkt in der jüngeren Geschichte Venezuelas. In den frisch gewählten Präsident Carlos Andrés Pérez hatten die Wähler viel Vertrauen gesetzt. Er war nicht nur Präsident in den wirtschaftlich weitaus erfolgreicheren 70er Jahren, er war auch angetreten mit dem Versprechen, sich gegen vom IWF diktierte Austeritätsprogramme zur Wehr zu setzen und versprach, einen anderen Weg einzuschlagen. Statt Widerstand gegen diesen IWF zu leisten, überbrachte er diesem gleich am ersten Tag seiner Regierungszeit eine Bankrotterklärung. Dann kündigte Andrés Pérez an, die Buspreise um 30% zu erhöhen. Die Busunternehmer machten daraus 100. Das war zu viel.
Se ajustará en forma progresiva las tarifas de servicios, liberación de las tasas de interés activas y pasivas del sistema financiero nacional.
El pasaje le están cobrando hasta el 200% y no están reconociendo el pasaje estudiantil.
Es el alto costo de la vida, es la farsa del aumento de salario, porque dijeron que era un 30% de aumento de salario y es absolutamente incierto.
Die Regierung ruft den Plan Ávila aus und das Militär herbei. Über 3000 Tote hinterlässt der Einsatz. Vor allem in den armen Vierteln veranstaltet die Armee ein Gemetzel. 4 Jahre noch schleppt sich Andrés Pérez durchs Amt und nutzt die Zeit, Millionen um Millionen ins Ausland zu schaffen. 1992 versuchen einige Militärs um einen gewissen Hugo Chávez einen Putsch, der aber misslingt. Das Eingeständnis des Scheiterns und das Vermeiden von Blutvergießen sollen Chávez jedoch einen gewaltigen Popularitätsschub verpassen. 1999 gewinnt Chávez die Präsidentschaftswahlen. An den Verlust der Macht hat sich das wohlhabende Venezuela bis heute nicht gewöhnen können. Aber auch dem Chavismo ist es in 10 Jahren nicht gelungen, die Abhängigkeit vom Erdöl aufzubrechen. Armut und Elend konnten deutlich verringert werden, aber wie stabil das Ganze ist, wird sich beim nächsten Einbruch des Ölpreises zeigen.
Letztes Jahr machte das Erdöl 89% unserer Exporte aus. Und jeden Monat importieren wir mehr, auch Lebensmittel. Wir sind ein Erdölland geblieben. Bei jedem Boom drehen die Leute durch. Die Inflation steigt, es wird nicht produziert. Das sind die Schwächen, die Venezuela immer geprägt haben, unabhängig von Revolution, Diktatur oder Demokratie. Anscheinend sind die Regierungen nicht in der Lage, das Öl zu zähmen.
Yeah! In Brasilien sind die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen so ungleich verteilt wie in kaum einem anderen Staat. 4,8 Millionen brasilianische Familien sind landlos, während 46% des Landes sich in den Händen der 1% größten Großgrundbesitzer befindet. Diese ungleichen Strukturen zu verändern, hatte sich Lula kurz nach seiner Wahl 2003 auf die Fahnen geschrieben. Bisher gab es aber kaum Fortschritte in der Landreform. Sie ist in der Verfassung festgeschrieben und bietet die Möglichkeit, unproduktives Land zu enteignen. Allerdings kann per Gesetz nur Großgrundbesitz enteignet werden. Besitz mittlerer und kleiner Größe ist von dieser Möglichkeit ausgenommen. Die Landlosenbewegung MST besetzt Landstücke von Großgrundbesitzern und versucht darauf hinzuwirken, dass es ihnen vom Landreforminstitut INCRA zugesprochen wird. Gelingt ihnen dies, so können sie es für den Anbau von Getreide, Obst und Gemüse nutzen und sich so ein Einkommen verschaffen. Insgesamt hat die Regierung Lula bisher aber weniger Land enteignet als die vorherige Regierung unter Fernando Henrique Cardoso. In dem nordöstlichen brasilianischen Bundesstaat Pernambuco, in dem seit Jahrhunderten Zucker angebaut wird, enteignete die Regierung Lula im Oktober 2006 das Land der pleitegegangenen Zuckerfabrik Catendi. Über die Landreform in Pernambuco sprach Onda mit Jaime Almori, dem Koordinator der Landlosenbewegung MST in Pernambuco.
Was die Agrarreform angeht, so war für uns das Jahr 2008 eines der schlechtesten Jahre. Nicht nur hier in Pernambuco, sondern in ganz Brasilien. Das liegt vor allem daran, dass die Regierung die Perspektive einer Agrarreform als Projekt für soziale Entwicklung in Brasilien praktisch aufgegeben hat, zugunsten des Agrobusiness, von Monokultur und des internationalen Großhandels.
Die Küstenregion des Bundesstaates Pernambuco ist schon seit der Kolonialisierung Brasiliens einer der größten Zuckeranbaustaaten des Landes, geprägt von Monokultur, ungleicher Landverteilung und Armut. Die MST versucht, viele Menschen für die Landbesetzungen zu mobilisieren. In Pernambuco haben die Mitglieder der Bewegung fast 200 Ländereien besetzt, auf denen 14.000 Familien leben. Zum größten Teil handelt es sich um Land von Zuckerfabriken, das brach liegt, oder ungenutztes Land von Großgrundbesitzern.
Die meisten Konflikte auf dem Land, das wir seit Jahren besetzt haben, uns aber nicht zugesprochen wird, sind jedoch bestehen geblieben. Zum Beispiel in Ponto do Sul. Das ist eine Landbesetzung von 2000 Familien. Oder die Landbesetzung Leme in Petrolanja, wo mehr als 1500 Familien kampieren. Und in der südlichen Küstenregion, in Gameleira, führen wir schon seit 11 Jahren einen Prozess gegen die Fabrik Estrellana, über den noch nicht entschieden wurde. Letztes Jahr gab es eine wichtige Errungenschaft für uns. Die Enteignung der Plantage São João, auf der seit 2 Jahren 500 landlosen Familien kampieren. Sie gehörte vorher Votorantim, einem der größten brasilianischen Unternehmen.
Die Landlosen der MST in der südlichen Küstenregion von Pernambuco stammen zum größten Teil aus der Region und sind daher bereits erfahren in Landwirtschaft. Die MST kämpft aber nicht nur für eine gerechtere Landverteilung, sie macht auch Bildungsprogramme. Die Analphabetenrate in der Region ist sehr hoch. Allein bei den Jugendlichen zwischen 20 und 24 Jahren liegt sie bei fast 60%. Da der Staat kaum in Bildung investiert, ist die Arbeit der Landlosenbewegung von großer Bedeutung.
Dieses Jahr haben wir uns in unserer Arbeit auf 2 Bereiche konzentriert. Der erste Bereich ist Bildung. Wir haben letztes Jahr eine Alphabetisierungskampagne auf unseren Landbesetzungen gemacht, um dafür zu sorgen, dass auf den Landbesetzungen und den bereits enteigneten Landstücken Schulungen stattfinden, damit die Analphabetenrate gesenkt wird. Der zweite Bereich ist die Fortbildung und die technische Ausbildung in Agroökologie als Produktionsform. Wir wollen Monokultur bekämpfen und das, was unter dem Namen Grüner Pakt als Alternative für die Landwirtschaft verkauft wird, das Agrobusiness. Die ökologische Produktion schafft ein neues Bewusstsein, eine neue Organisationsform, eine neue Entwicklungsperspektive für die landlosen Familien.
Die Diversifizierung der Landwirtschaft, also der massive Anbau unterschiedlicher Kulturen, wird nicht nur von der Landlosenbewegung MST angestrebt. Allerdings ist das nicht so einfach. Zucker ist immer noch das Produkt, mit dem die Kleinbauern die größten Einnahmen erzielen und mit dem sie auch am meisten Erfahrung haben. Daher ist es schwer, Kleinbauern zum Anbau von anderen Kulturen zu bewegen. Dies zeigt auch das Beispiel des Selbstverwaltungsprojekts der Fabrik Catendi, einer der größten Zuckerfabriken der Region, die 1993 pleite machte. Die Zuckerproduktion wird seit 1995 von einer Gruppe von Gewerkschaften und Mitgliedern verschiedener Institutionen im Namen der Arbeiterinnen verwaltet. Seit 13 Jahren gibt es dort Programme zur Diversifizierung der Landwirtschaft. Zwar werden auf dem Land der Fabrik, das sich über 5 Gemeinden erstreckt, auch Maniok, Bananen und andere Früchte angebaut, bisher allerdings nur für den Eigenkonsum und nicht für den Verkauf. Denn Zucker lässt sich auf dem Markt leichter absetzen. Ein Arbeiter der Catendi, der selbstständig anbaut, erzählt von den Problemen der Diversifizierung.
Wir haben hier verschiedene Kulturen, Mais, Bohnen, Maniok und Zucker. Einige Arbeiter pflanzen das an, aber die meisten haben aufgehört, die anderen Kulturen anzupflanzen, um Zucker anzubauen. Denn Zucker ist ein Rohstoff, mit dem man gut Geld verdienen kann.
Die Landlosenbewegung MST ist gegen das Selbstverwaltungsprojekt der Fabrik Catendi, da es nach wie vor von Zucker lebt und ein großer Teil der ehemaligen Arbeiterinnen weiterhin in einem Lohnarbeitsverhältnis steht.
Hier in der Region haben wir ein Problem. Das ist die Fabrik Catendi. Wir sind damit nicht einverstanden, denn wir sind der Meinung, dass enteignetes Land anders bewirtschaftet werden muss. Deshalb untersuchen wir weiterhin, was mit diesem Land gemacht werden kann.
Mach dich auf in die Welt, in ein anderes Land, wo es dir gefällt.
Hä? Schon wieder Freiwilligendienste?
Da haben wir doch letztes Jahr dauernd drüber berichtet. Freiwillig weltwärts, vor und zurück.
Mehr als 2500 Freiwillige sind bisher mit dem neuen Programm weltwärts in einen Freiwilligendienst gestartet. Sie dürfen allerdings nur in Ländern dienen, die von der OECD als Entwicklungsländer eingestuft wurden. So. Finanziert wird dieser Dienst vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, dem BMZ. Die Durchführung liegt dann relativ dezentral in den Händen der Entsendeorganisationen. Auf der Internetseite des BMZ ist zu lesen, dass sich ca. 45% der Einsatzplätze in Lateinamerika befinden. Beworben haben sich übrigens bereits mehr als 10.000 junge Menschen. Und das BMZ möchte langfristig auch bis zu 10.000 Einsatzplätze pro Jahr fördern. Wozu 10.000 deutsche Freiwillis jährlich in sogenannte Entwicklungsländer schicken? Sind Freiwillis Belastung oder Mehrwert für die Partner im Süden? Der internationale Jugendgemeinschaftsdienst IJGD hatte seine Partner für 10 Tage nach Berlin eingeladen. Workshops, Diskussionen und schließlich eine Podiumsdiskussion standen auf dem Programm. Nachdem wir fürs Onda-Info im letzten Jahr viele Beiträge über Freiwilligendienste gemacht haben, waren wir neugierig zu hören, was man in den Partnerländern über Freiwillis und das Weltwärtsprogramm denkt. Olena Koheliok von der Ukrainian Association for Youth Cooperation.
Das Weltwärtsprogramm hat geholfen, Freiwilligendienste besser bekannt zu machen. In der Ukraine war das bislang relativ unbekannt. Das Programm ist gut, weil es eine kulturelle Wirkung auf die lokalen Gemeinden hat und ihnen geholfen wird. Und es öffnet unser Land für den kulturellen Austausch unter jungen Leuten.
Andererseits haben die Partnerorganisationen noch Bedürfnisse. So mangelt es anscheinend an ausreichender Vorbereitung, so Olena. Elena Koheliok.
Es gibt einige sehr wichtige Dinge, die in den Vorbereitungsseminaren behandelt werden sollten, bevor die Freiwilligen ihren Dienst antreten. Ich denke, dass das interkulturelle Lernen sehr wichtig ist. Dies soll das Verständnis von Unterschieden in der Kultur verdeutlichen. Das kann den Freiwilligen helfen, Unterschiedsprobleme zu vermeiden und sich an die neue Umgebung anzupassen. Der andere Punkt ist das Konfliktmanagement. Konflikte treten natürlich auf. Sie sollten vorbereitet sein, wie man Konflikte löst, wie man in unterschiedlichen Situationen reagiert. Vielleicht sollten die Freiwilligen auch nicht zu hohe Erwartungen haben. Es ist kein Praktikum, kein Umherreisen und auch kein Sprachkurs. Sie sollten realistisch sein und motiviert, bereit sein, zu geben und zu teilen und nicht zu viel erwarten.
Traveling or language course or whatever, so they should be quite realistic and motivated and ready like to contribute, to share and not demand too much from the volunteering service.
Problematisch scheint auch das Profil der Freiwilligen zu sein. Laurenz de Jong vom IJGD.
In the beginning we have taken in fact two levels of projects.
Es gab von Anfang an zwei unterschiedliche Typen von Projekten. Ein Niveau für Freiwillige, die keine bestimmte Qualifikation haben, aber ein großes Interesse an der Entwicklungsarbeit. Auch denen soll eine Chance gegeben werden, da reinzuwachsen und etwas zu lernen. Der zweite Typ von Projekten soll auch im Sinne des BMZ die Millenniumsziele der Entwicklungspolitik erreichen, die Armutsreduzierung. Dafür brauchen wir Leute mit einer Qualifikation, zum Beispiel für Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen und Schulen. Aber wir fanden dafür keine Freiwilligen, keine 25- bis 28-Jährigen. Das ist sehr schade, besonders für die Partner. Vielleicht zieht das Programm die falschen Freiwilligen an, weil es billig ist.
In drei Gruppen werden später noch Erfahrungen ausgetauscht. Zur Sprache kommen dabei auch Aspekte wie etwa die gleiche Höhe des Taschengeldes für alle Freiwilligen, trotz unterschiedlicher Lebenshaltungskosten in den Ländern. Schwierigkeiten mit den selbstbewussten jungen Deutschen, die viel Freiheit gewohnt sind und daher manchmal nur ungern die notwendige Vorsicht walten lassen, wie sie etwa in Südafrika notwendig ist. Und es fehlt bislang noch eine Lösung für Freiwillige, die zurückgeschickt werden sollen oder abbrechen möchten. Rein rechtlich müssten sie dann das in ihren Dienst investierte Geld zurückzahlen, was man niemandem zumuten kann. Mit einem zurückgekehrten Freiwilligen unterhielten wir uns über das Verhältnis zwischen Freiwilligen und den Bewohnerinnen des Partnerlandes.
Man wird nie auf gleiche Augenhöhe sein, weil man auch schon irgendwie dieses Gefühl hat, ich bin abgesichert. Wenn irgendwas ist, kann ich zurück in mein Land.
Jan Wenzel von der Stiftung Nord-Süd-Brücken weist in einem Interview nach der Veranstaltung noch auf einen anderen Aspekt hin.
Einen kleinen Wermutstropfen vielleicht. Ich fand schade, dass recht wenige Organisationen, die man so aus dem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit kennt, den Weg zu der Veranstaltung gefunden haben. Und gerade deswegen, weil die ja auch die kritischen Stimmenführer gewesen sind am Anfang dieses Programms. Und es schade ist, dass dieser Dialog jetzt nicht so den Anschluss gefunden hat und man sich fragt, ja, warum denn eigentlich? Ja, problematisch ist, dass dieser Dialog zwischen diesen beiden Gruppen der Entwicklungszusammenarbeit und der Entsenderorganisation noch nicht so aktiv geführt wird. Und das ist schade, weil das dazu führt, dass dann erst reagiert wird, wenn man vor bestimmten Fragen steht, nämlich die Entsenderorganisation, ja gut, was jetzt sind die Freiwilligen zurück und was sollen sie jetzt tun? Ja, darüber könnte man sich im Vornherein schon mal Gedanken machen und die EZ könnte sagen, hey Leute, hier sind die Angebote, die euch Organisationen machen können. Und engagiert euch hier bei uns.
Richtig, Bilanz kann aber erst im Sommer diesen Jahres gezogen werden. Dann kommt eine große Anzahl von Teilnehmerinnen des Weltwärtsprogrammes wieder zurück. In Potsdam wird Grenzenlos e.V. dann eine Konferenz veranstalten. Wenn ihr Lust auf Freiwilligendienste in und zu Lateinamerika habt und euch informieren wollt, was es alles so gibt, dann empfehlen wir euch jetzt doch glatt unsere eigene Multimedia-CD. Ob nun mit oder ohne Weltwärtsprogramm, wir stellen verschiedene interessante Projekte vor. Außerdem gibt's noch das Beste von Onda aus dem Jahr 2008 auf der CD zu hören. Weitere Infos zur CD und wo ihr sie bestellen könnt, findet ihr auf unserer Homepage unter www.npla.de.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.ponal.de npla.de.